Herzlich willkommen zu Handelsrouten 2.0, dem E-Commerce-Podcast für Markenhersteller und Amazon-Vendor. Heute zum zweiten Mal mit Rechtsanwalt Markus Nessler als Gast zum Thema Verhandeln mit nachfragemächtigen Kunden am Beispiel von Amazon. Hallo Markus, schön, dass du nochmal da bist. Die Folge kommt jetzt direkt im Anschluss, das heißt, wir müssen dich nicht nochmal vorstellen. Dazu musst du, falls du in der Folge hier gelandet bist, die Folge Nummer 1 nochmal hören. Wir sind beim letzten Mal rausgegangen mit dem spannenden Thema, mit der Feststellung erstmal, dass Amazon gerichtlich festgestellt marktmächtiges Unternehmen ist. Also das ist fest, richtig?
Richtig, also der Bundesgerichtshof hat im Jahr 2024 hat da der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs festgestellt, dass Amazon eine überragende marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb hat. Und damit ist der Bundesgerichtshof einer Einschätzung des Bundeskartellamts gefolgt.
Und jetzt ist die spannende Frage, mit der wir aus der letzten Folge rausgegangen sind. Was bedeutet das konkret in der Verhandlung mit so einem marktmächtigen Unternehmen, wenn mir das gegenüber steht? Ich begleite ja Verhandlungen von Vendoren und in der Regel ist da so das erste Ziel, was ich habe, den Vendoren erstmal in ihre eigenen Positionen rauszuarbeiten, mit denen sie dann Amazon, die Position, mit denen Amazon in die Verhandlung steigt, dass sie den entgegensetzen können, um dann Lösungen zu finden und einen gemeinsamen Standpunkt zu finden, der in die Zukunft guckt. Dann ist natürlich immer wichtig, das ist für die Vendoren auch wichtig zu überlegen, bei Amazons Preisstrategie, das heißt immer dem Preis zu folgen, ist natürlich auch wichtig, darauf zu schauen, ist dieses das, was ich jetzt Amazon hier abverlange, überhaupt für Amazon profitabel. Und wenn es für beide nicht profitabel ist, weder für Hersteller noch für Amazon, dann gibt es noch mal ein ganz anderes Problem. Machen wir vielleicht noch mal eine eigene Folge zur Vertriebs- und Pricing-Strategie. Aber in der Verhandlung, wenn ich dann einen Partner habe und gerade einen wie Amazon, dann ziehe ich dich ja dazu, wenn wir Punkte juristisch oder Eckpfeiler einfach einschlagen wollen und die juristisch einschlagen wollen. Und ich würde gerne ganz konkret in ein paar Beispiele gehen und die mal unter dem Aspekt, dass Amazon ja marktmächtiges Unternehmen ist und dein Unternehmen wenn du jetzt bei einem Markenhersteller bist, wahrscheinlich nicht, was das bedeutet. Am ersten Beispiel.
Moment, bevor wir auf die Beispiele kommen, möchte ich vielleicht noch mal zwei, drei Bemerkungen vorher machen. Also der BGH, der Kartellsenat des BGHs hat das ja im Jahr 2024 festgestellt. Und die Feststellung der überragenden marktübergreifenden Bedeutung hat für den Wettbewerb jetzt mal oder setzt für den Wettbewerb keine konkrete Wettbewerbsgefahr voraus oder eine Wettbewerbsbeeinträchtigung. Das bedeutet, das ist jetzt nur mal eine abstrakte Feststellung, gell? Weil vielmehr reicht dafür das Vorliegen der strategischen und wettbewerblichen Möglichkeit aus, deren abstraktes Gefährdungspotenzial eben ausgenutzt werden könnte. Also das heißt, dadurch, dass festgestellt wurde, dass die diese überragende Bedeutung haben, wurde auch festgestellt, dass eben hier ein mögliches Gefährdungspotenzial besteht, weswegen dann dieser Paragraph 19a GWB ins Spiel kommt, der wiederum dem Bundeskartellamt dann bestimmte Überprüfungs- und Kontrollmöglichkeiten eröffnet. Also das bedeutet, die Feststellung, dass einer marktmächtig ist, heißt noch nicht, dass er deswegen per se böse ist. Ja, sondern es heißt einfach nur, dass er die Möglichkeit hat, ein bestimmtes Gefährdungspotenzial auszuüben oder eine bestimmte Nachfragemacht auszunutzen, weswegen hier dann eben bestimmte Überwachungs- und Kontrollmöglichkeiten und auch Möglichkeiten zum Einschreiten seitens des Bundeskartellamts zum Beispiel dann eben möglich sind.
Und vielleicht ist er sich dessen ja auch gar nicht bewusst. Ne? Das muss man ja auch mal nicht immer voraussetzen, dass das böse Absicht ist. Nur an bestimmten Punkten laufen ja die Verhandlungen so, dass Amazon, und das müssen sich viele Vendoren auch mal klar machen, dass die Position, aus der Amazon um die Konditionen ringt, eigentlich ungünstiger ist als die des Herstellers. Also das will ich noch mal vielen an die Hand geben. Die ist eigentlich ungünstiger. Sie müssen sich ja jedes Mal was ausdenken, warum sie jetzt mehr Marge brauchen. Das ist viel aufwendiger, als diese Verhandlung zu führen, als die für den Hersteller. Das muss ich noch mal, da will ich noch mal eine Lanze brechen.
Na, aber da muss ich auch ein bisschen widersprechen, weil als in der Serengeti, wenn da Trockenzeit ist, gell, dann kommen die Tiere auch zur Wasserstelle zum Trinken und nicht die Wasserstelle zu den Tieren. Das ist mal der eine Punkt. Und der zweite Punkt, den man mal ganz klar sagen muss, ist, dass die meisten eben wirklich schlecht und schwach vorbereitet in die Sitzungen gehen, gell? Also und auch insgesamt schwach und schlecht vorbereitet sind. Und da ist ja eine von deinen Kernkompetenzen, dass du eben auch hilfst, mal zu gucken, wie muss man sich eigentlich vorbereiten, damit man überhaupt einen Stich machen kann. Gell?
Ja, danke dir
Ja.
für den Ball. Aber das wollte ich sagen. Ne? Also die Vorbereitungen für in Amazons Schuhen stehen, muss man, die bringen viel, viel mehr Kreativität und Vorbereitung in ihre Verhandlungen, als die Markenhersteller das in der Regel tun. Und sie müssen es ja auch, weil sie ja den Aufschlag machen. Und jetzt ist es aber dann häufig so, dass der Aufschlag vielleicht oder dass das Spiel, was da gespielt wird, nicht ganz fair ist. Und dann muss ich vielleicht auch nicht alles mitgehen, wenn es vielleicht juristisch gar nicht im grünen Bereich ist. Und ich möchte gern hier jetzt mal ein, zwei, drei Beispiele rausnehmen und die mit dir zusammen oder dich mal bitten, das zu bewerten. Und das erste ist die Forderung nach SIOC, also Ship-in-Own-Container, die vor ein paar Jahren von Amazon kam, wo Amazon, eigentlich alle Lieferanten, ich meine, in bester Absicht. Es wird Kartonmaterial gespart und so weiter. In bester Absicht, die Lieferanten mit ins Boot geholt hat dazu, dass die Konditionen, dass die Kartons finanziert werden. Jetzt hat das aber zur Folge, dass bei den vielen Paketen, die verschickt werden und bei den Kosten, die, falls man das nicht schafft, diesen Karton bereitzustellen, die dann auf die Lieferanten gingen. Die gingen ja irgendwo über einen Euro 80 und mehr, je nach Backend-Kondition. Das ist ja schon eine gewaltige Forderung. Und wie bewertest du sowas, wenn so eine Forderung an mich als Verhandlungsführer herangetragen wird?
Grundsätzlich muss man sagen, dass es immer Punkte gibt, die in die Sphäre des Herstellers fallen und es gibt Punkte, die fallen in die Sphäre des Händlers. Und zwar egal, ob es sich um einen Online- oder einen Stationärhändler handelt. Im Stationärbereich zum Beispiel haben wir oft die Situation, dass einer seinen Laden renovieren möchte und dann sagt, wenn ich hier meinen Laden renoviere, dann müssen die Hersteller dazu einen prozentualen Bonus leisten, einen Sonderrabatt oder irgendwas, damit ich hier neue Regale reinbringe, neuen Fußboden und streiche. Und solche Sachen sind eindeutig in der Sphäre des Händlers liegend. Die hat der Händler aus seinen eigenen Erträgen und seiner eigenen Marge zu bestreiten, solche Kosten und Forderungen diesbezüglicher Art gegenüber dem Hersteller sind sehr oft angreifbar. Und das habe ich jetzt mal einleitend gesagt, dass man mal so ein bisschen ein Bild dafür kriegt, was die Sphäre eines Händlers sein kann. Und für mich ist die Sphäre, fällt in die Sphäre eines Online-Händlers, dass er für eine ordnungsgemäße Verpackung der von ihm versendeten Produkte sorgt. Und zwar eine Verpackung, die geeignet ist, eben auch das Produkt in seiner Verkaufsverpackung unversehrt beim Endkunden zu liefern. Ja? So, und wenn jetzt praktisch dann der Händler sagt, dass sich der Hersteller an den Kosten für diese Verpackung zu beteiligen hat, ist es für mich per se schon schwierig. Wenn es dann aber noch so läuft, dass die Verpackung, also dass dann ein Produkt gar nicht mehr umverpackt wird, sondern einfach auf die Verkaufsverpackung drauf ein Aufkleber kommt, dann dieses Produkt in dieser Verkaufsverpackung dann an den Endkunden geschickt wird. Wenn der das retourniert, dann dieselbe Ware nochmal wieder zurückgeschickt wird in dieser Verkaufsverpackung und was dann eben bei Amazon im Rückwaren- und Retourenlager ankommt, letztendlich B-Ware oder Schrott ist, gell? Dann wäre das für mich als Hersteller so nicht mehr akzeptabel. Und hier muss man dann eben auch noch eine Einzelfallbetrachtung machen, wenn ein Produkt 100 Euro kostet und der Hersteller daran dann von mir aus 40 Euro Marge hat, dann fallen 1,80 Euro anders als, ins Gewicht, als wenn es sich um ein Büroartikel handelt, wo die Marge vielleicht nur 1,50 sind und dann eben 1,80 da noch drauf bezahlt werden muss. Das heißt, dass das dann im Prinzip schon ein Verlustgeschäft anfängt zu werden. Also hier sind eine ganze Reihe von Punkten zu betrachten, aber ich wollte mal jetzt so ein paar Ansatzpunkte liefern, wie man für sich selbst beurteilen kann, wo man denn da steht und wie das wohl läuft.
Ja, super. Du hast gerade als Maßstab hast du, glaube ich, mal gesagt, würde ich als ehrenhafter Kaufmann auf Augenhöhe diesen Deal eingehen oder nicht?
Genau.
Und das ist, glaube ich, hier so ein Feld, ne?
Ja, genau. Also, aber es ist klar, wissen Sie, weißt du, das ist doch klar, dass es ein Händler erstmal versucht, was zu fordern, gell? Und dann muss man halt als Vertriebsentscheider auf der anderen Seite erstens mal die Rechtslage kennen. Dafür gibt es Schulungen, ja. Also, du weißt es, ich bietet sowas an. Ja. Und dann braucht man eine Argumentation. Da bist du für den kaufmännischen Part sehr gut. Ich bin für die juristischen Komponenten dann eben geeignet. Und dann muss man sich das auch mal überlegen und üben. Ja, also man muss das auch mal sprechen üben. Also ich bin immer wieder überrascht, wie viel Vertriebsleute oft einfach mal reden, aber nicht wirklich über diese Punkte sprechen, weil sie ungewohnt sind, so zu argumentieren. Und dann muss man halt auch Widerspruch aushalten von der Einkäuferseite, die da kommt. Und dann geht es eben los. Verhandeln fängt an, wenn ein Nein im Raum steht. Bis dahin war es Kaffee trinken. Und dann, ja, geht es Schritt für Schritt weiter und man findet dann gemeinsam eine Lösung.
Ja, ich glaube auch die Haltung, die du gerade beschreibst, ne? Also da ist auch, glaube ich, traditionell hat auch die Beziehung zum Einkäufer eine so wichtige Rolle gespielt, eine wichtigere, als es heute ist, ne? Also wir sehen ja bei Amazon, dass da der Ansprechpartner, der Verhandlungspartner regelmäßig wechselt und teilweise sogar bei mir, habe ich bei einem Kunden erlebt, in der Verhandlung aus dem Raum gegangen ist und jemand Neues reinkam, wurde ausgewechselt.
Ja.
Also solche Sachen gibt es, also die Beziehung spielt nicht eine untergeordnete Rolle, aber die ist nicht so wichtig, wie sie das vielleicht, wie man das gewöhnt ist als Vertrieb, auf der einen Seite und auf der anderen auch, dass da mit harten Bandagen gekämpft wird, das ist man bei Amazon gewöhnt. Also da sind manche haben viel zu viel Angst, die Beziehung zu beschädigen, wenn sie sich auf die Rechtslage einfach berufen. Dass sie sich das nicht trauen, da reinzugehen und alles über sich ergehen lassen. Was nicht heißt, dass man dann auf die andere Seite das als Keule nimmt und sagt, du
Nein,
darfst nicht, das bringt auch nichts. Wir müssen ja auf beiden Seiten,
aber
wir
weißt du
müssen für
das,
beide Seiten die Lösung dann finden.
Frank, da möchte ich aber ganz klar sagen, ich bin ja nicht nur für Unternehmen aktiv, die eben dann Händler adressieren, sondern ich bin natürlich auch für Unternehmen aktiv, die dann eben Industrieunternehmen als Kunden adressieren. Und das ist hier so ein hartes Vorgehen von Einkäufern gibt, das ist also jetzt nicht auf irgendwelche Branchen oder so fixiert, sondern oder dass es da auch solch aus Compliance-Gründen irgendwelche Veränderungen und regelmäßigen Rotationen gibt, um ja irgendwelche Preisabsprachen oder Vetterdeswirtschaft oder sowas vorzubeugen. Das ist alles ganz normaler Standard. Das passt nur nicht in diese romantisch kuschelige Vorstellung von manchen Vertriebsentscheidern, die eben noch gewohnt sind, mit einzelnen kleinen stationären Fachhändlern zu sprechen. Gell? Wo dann vielleicht die Frau noch eine Tasse Kaffee macht und einen Kuchen, so, um noch bei der überkommenden Rollenbildern zu bleiben, gell? Sondern eben, das ist dass es hier eben wirklich nur um ZDF geht, um Zahlen, Daten und Fakten und eben nicht um ARD, um Annehmen, Reden und Diskutieren. Gell? Und hier dann eben dieses Wissen, worauf es ankommt. Gell? Auch ich habe oft den Eindruck, dass es einem, dass die Vendor Manager bei Amazon eben im Prinzip nach Excel-Tabellen ihre Produkte und ihre Lieferanten steuern. Dass also die Marke nachgelagert ist, vielleicht, wenn es eine tolle Marke ist, ist es gut, weil das nämlich Traffic auf der Seite bringt. Aber am Ende des Tages gilt hier nach meiner Empfindung oft das chinesische Sprichwort, man muss halt so lange am Ufer des Flusses sitzen, bis die Leiche des Gegners an einem vorbeischwimmt, gell? Und wenn dann halt heute der Hersteller rumzickt, dann sagt der Vendor Manager, okay, dann spreche ich nachher mit einem anderen. Auch das ist doch eine Realität. Und das intrinsische Interesse am Festhalten der Geschäftsbeziehung ist auf Seiten des Herstellers in der Regel viel größer, wie auf Seiten des Vendor Managers am Ende. Und weil ja das eben im Zweifel so ist, ist natürlich dann auch der gefühlte Druck zur Kompromissbereitschaft auf Seiten des Herstellers größer.
Ja. Ja, ich glaube, der Handlungsspielraum des Verhandlungsführers der auf Amazon-Seite geht auch gar nicht so weit. Der ist so hart an Zahlen, Daten, Fakten gebunden auf der einen Seite. Aber was schönes Bild mit dem Handel, wo die Frau die Tasse Kaffee noch macht. Man spricht dann über
Dem Überkommenden,
die
nee,
Order,
wie das?
Vororder fürs nächste Jahr.
Ja,
Ja.
klar.
Hier sind wir aber woanders. Und hier ist es dann so, dass man einfach einen Verhandlungspartner hat. Und Verhandlung fängt, du hast das gesagt, fängt nach dem Nein an. Davor ist das keine Verhandlung. Davor ist das keine Verhandlung. Die fängt erst bei dem Nein an. Und jetzt muss man sich einigen. Man hat Standpunkte. Und viele gehen schon mit dem Fehler rein, dass sie gar keine Standpunkte haben, gar nicht auflisten können, was Amazon an Kosten auf ihrer Seite so aufwirft, gleichzeitig aber dann konfrontiert werden mit Amazon, Amazons NetPPM und so weiter, was sie sich da ausdenken. Das ist halt ungleich. Und man muss wissen, das ist in Ordnung, darüber zu verhandeln auch und seine Position zu halten, wenn die wichtig ist. Und am Ende des Tages, da gibt es ja so viele Dissensen, die auch okay sind, die man stehen lassen kann, aber im Zweifelsfall gibt es da auch neutrale Instanzen in Form vom Gericht, was in dem Fall dann entscheidet, was jetzt richtig oder falsch ist, ob jetzt Shortage Claims rechtmäßig oder nicht waren. Dafür gibt es dann ein Gericht, das das klärt. Und ist diese Romantik von, und das will ich sagen, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung,
Ja.
dass man sich auf diese Klärung dann zugeht, wenn man die
Ja.
zusammen nicht findet, in einer Verhandlung.
Ja, wobei ich dir ganz klar auch sagen möchte, für mich läge der Primat immer darin, eine Verhandlungslösung zu finden. Warum? Weil diese Vorstellung, dass wenn irgendwas nicht läuft, man als Hersteller dann beim Bundeskartellamt anruft und die dann für einen in den Ring steigen, habe ich auch oft. Diese Einschätzung auf Seiten der Mandantschaft, das gibt es natürlich auch nicht, gell? Sondern das Bundeskartellamt habe ich wirklich als fairen Gesprächspartner, die auch ein offenes Ohr haben, wenn solche Fälle passieren, kennengelernt. Ich habe überhaupt gar keinen Grund, hier in dieses allgemeine Bundeskartellamt-Bashing einzusteigen, dass die immer im Elfenbeinturm sitzen und überhaupt nicht zuhören. Wann immer ich dort den Kontakt gesucht habe, habe ich einen wirklich seriösen und kompetenten Gesprächspartner gefunden. Die haben nicht immer das gemacht, was ich mir erhofft habe, ja, und auch nicht immer so entschieden, wie ich es mir erhofft habe, aber rechtliches Gehör habe ich immer bekommen. Ja, das muss man mal sagen. Es gilt aber hier der biblische Grundsatz: Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Ja, also das bedeutet, baue deine eigene Argumentation auf, baue deine eigene Position auf. Das geht auch nicht von heute auf morgen, aber wenn man heute nicht anfängt, hat man morgen nichts. Gell? Und übermorgen schon erst recht nicht. Das bedeutet, es braucht eine kluge Vermarktungsstrategie, die zukunftsfähig ist, die online stationär, die verschiedenen Vertriebskanäle, je nach Produktgruppe und Sortiment, die man als Marke repräsentiert, einbezieht. Dann muss man sich die Frage stellen, welche Rolle haben welche Kanäle in meiner Vermarktungsstrategie? Daraus leitet sich ab, auch welche Rolle zum Beispiel Amazon in dieser Strategie hat. Dann muss man mal ehrlich die Hand aufs Herz legen und sagen, kann denn dieser Kanal Amazon diese Rolle für mich überhaupt erfüllen? Denn es ist immer leicht, reinzuschreiben, ein zweistelliges Wachstum in seiner Vertriebsplanung, gell? Wenn die aber, und das Papier oder beziehungsweise das Slide an der Wand ist auch geduldig, aber wenn dann eben die Realität zuschlägt, dann ist auf einmal wieder Panik da. Und dann führt das dazu, dass man ja seinen internen Gremien versprochen hat, dass hier jetzt ein zweistelliges Wachstum steht. Und dann muss man eben auch auf einmal anfangen, Kompromisse zu machen, die überhaupt gar nicht realistisch sind. Das bedeutet, der Fehler im System kommt meistens in der fehlerhaften Strategie, in der mangelhaften Vermarktungsplanung, in einem unzureichenden, nicht auf die Transparenz des Onlinehandels eingestellte Bezugskonditionssystematik, auf eine überkommene Sortimentspolitik. Ja, dann die Frage, was macht man mit 1000 Stunden Außendienst? Arbeitszeit, was macht man mit 1000 Stunden Innendienstarbeitszeit? Lauter solche Sachen, das sind strategische Punkte. Und die wichtigste Frage, wer sind eigentlich meine interessanten Endkunden? Sind die überhaupt auf Amazon? Und wenn die nicht auf Amazon sein sollten, warum streite ich mich dann überhaupt mit denen rum? Gell? Also lauter solche Sachen, das sind ganz grundsätzliche Fragen, die dir ja auch in deiner täglichen Praxis begegnen. Wenn man da aber mal wirklich mal den Marketingleiter, den Vertriebsleiter, den E-Commerce-Manager und den Geschäftsführer unabhängig voneinander befragt und sagt, zu diesen Punkten sagt mal eure Meinung, dann sagt der eine, wir gehen um 10 Uhr greifen wir an und der andere sagt, nächste Woche gehen wir schwimmen. Ja, also und da dazwischen spielt sich dann irgendwo die Wahrheit ab und keiner weiß so ganz genau, was sie denn jetzt tatsächlich tun sollen.
Ja, also nochmal zurück auf den, warum sollte ich jetzt den Bereich rechtlich absichern und kennen? Das war mir wichtig. Es geht nicht darum, damit anzugreifen oder unbedingt auf Teufel komm raus zu gewinnen. Gewinnen tut man sowas nicht, eine Verhandlung. Aber man sollte sein Spielfeld kennen. Also wenn ich mein Spielfeld nicht kenne, das strahle ich ja aus jeder Pore raus in der Verhandlung. Dann habe ich schon grundsätzlich eine schwierige Situation und erfahrungsgemäß würde ich dann auch, wenn ich auf Amazons Stuhl sitzen würde, erstmal bei den Vendoren, das ist ja so, ne, ich habe auch meine Kennzahlen und ich suche mir natürlich zuerst die raus, wo ich das Gefühl habe, da kann ich am meisten rausquetschen. Das ist relativ einfach. Und deshalb gilt es erstmal für den Hersteller, sein Spielfeld zu kennen und ja, seine Position aufgebaut zu haben.
Ich möchte nochmal an der Stelle betonen, weil wir das haben wir in der ersten Folge gesagt, auch ein nachfragemächtiges Unternehmen darf seinen eigenen wirtschaftlichen Vorteil suchen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, bloß weil einer nachfragemächtig ist, heißt das nicht, dass der Unternehmenschancen verschenken muss. Er darf nur nicht seine Nachfragemacht ausnutzen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man für sich selber im Kopf klarkriegen muss. Und ein Hersteller muss seine Leistung auch nicht verschenken. Ja, das ist dann wiederum das andere Extrem, dass ich dann dieses große Gejammere höre, ja, ich darf ja nichts. Und wenn ich irgendwas über den Preis rede, dann ist ja schon gleich Kartellrecht, Problematik und so weiter. Ja, dann red halt nicht über den Preis. Wir hatten es in der letzten Folge besprochen beim Fußball. Man darf da auch nicht treten, rempeln und schubsen, gell? Aber Tore schießen darf man. Und im Kartellrecht darf man halt nicht über Preise reden. Man darf keinen unzulässigen Druck ausüben. Man darf keine Lieferung aussetzen, wenn einer sich an die Abgabepreise, die man sich vorstellt, nicht hält und so. Das sind alles verbotene Maßnahmen. Aber es gibt trotzdem eine Vielzahl von legalen Werkzeugen und Steuerungsmitteln, mit denen man seine Interessen gegenüber den Absatzmittlern online und stationär umsetzen und durchsetzen kann. Und die sind legal. Die erfordern aber, dass man sie erstens kennt, zweitens versteht Und drittens dann überlegt, wie man die so sinnvoll in seine eigene Vertriebsstrategie integrieren kann, dass dann Gespräche über kartellrechtlich unzulässige Themen überhaupt gar nicht nötig werden. Okay.
Ich würde gerne noch mal auf was ich glaube, dass viele hier interessiert sind an sehr konkreten Dingen, mit denen sie konfrontiert sind. Deshalb will ich die noch mal dir zuschmeißen. Die Begriffe Cost Support Agreement, CSA und garantierte Margen, GMA, GMMA. Also die Forderung, wenn ich mit sowas konfrontiert werde, also ne, ich hätte gerne immer diese Marge. Was
Ja,
sagst du? Was sagst du
also
dazu?
so ein Cost-Support-Agreement, das kann schon legal sein, wenn es dafür objektive, am Markt nachvollziehbare Gründe gibt. Ja, also wenn sich allgemein Logistikkosten erhöhen oder sowas, ja, dann kann sowas mal im Einzelfall möglich sein. Wenn es aber am Ende des Tages sich auswächst in eine Art Beutelschneiderei, mit der versucht werden soll, die Marge zu erhöhen, die Händlermarge, ohne dass es dafür objektiv nachvollziehbare Gründe oder ein Leistungs- und Gegenleistungsprinzip gibt. Also normalerweise geht man davon aus, dass ein Hersteller dann Konditionen und Bezugskonditionen gewährt, wenn er dafür eine angemessene Gegenleistung kriegt. Ja, also auch in der stationären Welt ist es zum üblich, dass man irgendwelche Werbungskosten, Zuschüsse für die Erstellung von Printflyern zahlen muss. Dafür soll dann irgendwo die Marke des Herstellers ein bisschen auftauchen auf diesem Flyer, und die ganze Erstellung des Flyers kostet vielleicht 500 Euro. Aber der Werbungskostenzuschuss, der da von den 10 Herstellern, die da genannt werden, ist, sind jeweils 5.000 Euro. Dann stellt sich einfach heraus, dass dass hier das Leistungs-Gegenleistungsverhältnis nicht stimmt. Und bei Cost-Support-Agreements läuft das im Prinzip ähnlich. Wenn es eine angemessene Begründung gibt, eine angemessene Höhe festgelegt wird und es ein angemessenes Leistungs-Gegenleistungsverhältnis gibt, dann kann das gerechtfertigt sein. Wenn es das nicht gibt, ist es heikel.
Das heißt, das eine ist ja die juristische Seite, ne? Also wir dürfen nicht über den Preis sprechen und ich sage den Unternehmen, die ich da begleite, immer, Amazon macht doch ist veran nach wie vor, ne? Auch wenn viele das schon so indoktriniert sind, dass sie sagen, Amazons Preisstrategie ist es, dem Marktpreis zu folgen und so weiter. Aber dennoch, es ist Amazons Entscheidung, diese Preisstrategie zu fahren. Und wie kannst du auf die Idee kommen, jetzt mal juristisch hin oder her zu unterschreiben, dass du eine Marge garantierst für jemanden, der frei in seiner Preiswahl ist? Das ist einfach was, was man nicht macht. Und da braucht man gar nicht mal die juristische
Ja.
Seite. Aber rein juristisch sagst du auch, das könnte.
Ja, also es ist so, dass auch hier immer diese Frage Leistung gegen Leistung, das ist eben der Primat, der über allem steht. Und dieses Guaranteed Minimum Margin Agreement, das könnte sehr in Richtung einer sogenannten Spannenausgleichszahlung gehen. Und eine Spannenausgleichszahlung nimmt nun mal eben das Risiko aus dem ganzen Spiel raus, im kartellrechtlichen Sinne, weil nämlich der Händler überhaupt gar kein Risiko mehr hat, hier Ware, die er am Lager hat, nicht mehr abverkaufen zu können, also zu einem bestimmten Preis. Und deswegen könnte es dann sein, dass zum Beispiel Amazon sagt, naja, also wenn ihr einen gewissen Preis unterschreitet, als Händler zum Beispiel, dann fliegt ihr raus. Oder wenn ihr mir meine Spanne nicht ausgleicht, die ich aufgrund des plattformübergreifenden Preiswettbewerbs eben nicht realisieren kann, dann fliegt ihr als Lieferant raus. Ja? Beides ist nicht zulässig. Sowohl das eine, den preisaggressiven Wettbewerber von der Plattform zu werfen, als auch Lieferanten auszupressen, die eben praktisch dann nicht für die relevante Spanne sorgen. Gell? Weil das ist nun mal eben, weil der Hersteller eben gerade nicht die Preise der zweiten Hand kontrollieren darf, ist er auch nicht dafür verantwortlich, wenn eben sich hier die Absatzmittler dann die Konditionen, die sie kriegen, wegschenken und dann um die Ohren hauen. Und hier ist eben, es ist ganz klar, trotzdem gäbe es hier legale Stellschrauben und Möglichkeiten, Stichwort Gestaltung des Bezugskonditionssystems, gell? Die in der Verantwortung des Herstellers liegen und die dann eben von dem auch wirklich proaktiv zu prüfen und zu gestalten, umzusetzen und durchzusetzen sind.
Ich würde gern zu guter Letzt nochmal, weil das ist ja sehr konkret für jetzt für den Onlinehandel. Du gibst mir die Marge nicht und fliegst raus, das darf der marktmächtige Verhandlungspartner nicht. Aber was ist denn mit dem Entzug, was ja hier viel häufiger passiert, dass plötzlich die Buybox weg ist, dass plötzlich meine Artikel nicht mehr so ausgespielt werden wie vorher? Was ist denn mit dieser Situation?
Also dadurch, dass jetzt hier eben Amazon als bedeutendes, marktbedeutendes Unternehmen im Sinne von dem 19a GWB eingestuft wird, können solche Mittel, die letztendlich ja maximalen Druck auf den Seller oder den Third-Party-Dealer da ausüben, kartellrechtswidrig sein, weil hier eben einer, der diese Marktmacht hat, dann eben diesen Marktmacht auch ausnützt. Gell? Hier sind ja gerade auch zu diesen Fragen jetzt Verfahren beim Bundeskartellamt anhängig, in denen das eben auch geklärt wird oder also in verschiedenen Konstellationen und Blickwinkeln werden solche Fragestellungen geklärt. Das hilft einem aber in der aktuellen Situation nichts, ja, das muss man mal ganz klar sagen. Und du hast auch vorhin angesprochen, dass man ja dann zum Kartellamt gehen könnte oder dass man Gerichtsverfahren machen könnte oder sowas. Das kann man schon alles versuchen, aber in der Regel geht sowas nicht schnell, gell? Und man braucht ja ein schnelles Ergebnis, man braucht einen schnellen Abschluss. Deswegen ist es wichtig, dass man die Rechtslage kennt, dass man das dann auch in den Gesprächen platziert, weil es werden ja nicht nur in der Regel gut trainierte Vertriebsleute geschult, es werden ja auch gut trainierte Einkäufer geschult. Und wenn dann eben entsprechende Argumente kommen, dann wissen die, oh, die kennen die. Und es gibt ja im Tierreich Jägerbeute und schmeckt nicht, gell? Und selbst wenn das vielleicht kein Jäger ist, ist es aber ein schmeckt nicht, dann verhalten wir uns doch vielleicht mal ein bisschen zurückhaltender. Das ist also, von daher ist eben diese Vorbereitung und das Wissen um die Möglichkeiten ein ganz wichtiger, entscheidender Punkt, der eben von den Unternehmen berücksichtigt werden muss, aber leider in zu vielen Fällen nicht berücksichtigt wird.
Ja, und auch in der Position, in der ich in die Verhandlung gehe, ist es einfach wichtig, dass ich merke, ich muss ja nicht vor Gericht ziehen, aber ich muss ausstrahlen, dass ich bereit bin dazu, wenn ich meine, dass ich recht habe. Und dazu muss ich dann auch ausstrahlen. Und wenn ich dann, solange ich nicht ausstrahle, das ist meine Erfahrung aus Verhandlungen mit Amazon, solange ich nicht ausstrahle, dass ich das vor Gericht auch verteidigen kann, dass ich Dinge nachweisen kann, solange wird das nicht wirklich ernst genommen. Aber sobald ich das ausstrahle, wird das ernst genommen. Und dann habe ich eine andere Position. So.
Genau. Also das gilt für alle Situationen. Das ist wirklich der Punkt. Und auch wenn man selber nicht weiß, wo die Position anfängt und wo sie aufhört, dann stellt man in der Regel auch Forderungen, wo die Gegenseite sofort erkennt, hey, also sorry, ja,
Ganz genau.
schwätz halt blöd weiter rum, aber es interessiert mich nicht.
Ganz
Ja.
genau. Gut, danke. Wir haben überzogen. Ich hoffe, die Folge hat den Hörern. Hat dir als Hörer hier gefallen? Markus Nessler, danke, dass du wieder da warst. Und falls du Unterstützung in der Verhandlung mit Amazon suchst und glaubst, dass Markus oder ich da weiterhelfen können, wir geben dir gerne eine Einschätzung. Ich habe in den Shownotes, da packe ich dann den LinkedIn-Zugang auch zu Markus Nessler ein. Und dann schließen wir die Folge ab. Und ich wünsche dir deinem Unternehmen maximalen Erfolg und dir maximale Wirksamkeit innerhalb deines Unternehmens. Abonniere den Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast. Bis zur nächsten Folge.
Danke dir. Ciao.